Zwischen Himmel und Erde, ein Podcast der AGTCM, Fachverband für chinesische Medizin. Das Thema heute, was bedeutet Sexualität für die chinesische Medizin? Und jetzt sind wir im zweiten Teil, weil das Thema so ergiebig ist, dass wir im ersten Teil noch gar nicht fertig geworden sind. Mein Name ist Anna Hardy, ich bin Journalistin und habe eine Praxis für chinesische Medizin in Frankfurt und mein Gesprächspartner ist Dr. Carlos Koboris Schlicht. Er ist Sinologe und Qigong-Lehrer in Frankfurt und in Teil 1 habe ich ihn auch noch ausführlicher vorgestellt. Ja, Carlos, was wir noch nicht besprochen hatten, waren die verschiedenen Arten von Schriften, die es zur Sexualität gibt in den traditionellen Schriften der chinesischen Klassiker, ja?
Ja, kann man durchaus sagen, der chinesischen Medizin.
Auch Medizin.
Auch der Medizin, weil die Douglas Weil hat das ganz gut untersucht und aufgeteilt in verschiedene Gruppierungen dieser Klassiker. Das eine sind einfach nur Handschriften, sagt er, wo es einfach nur um Technik geht, wie man miteinander schläft, wie der Mann sich verhalten muss und so gar nicht groß anderweitige Inhalte hat. Dann gibt es aber die medizinischen Handschriften. Und die medizinische Ausrichtung ist dann, da geht es dann auch mehr darum, sogar Krankheiten zu heilen. Zum Beispiel der Gurhong, den ich ja schon erwähnte, dieser Arzt und Alchemist aus dem 4. Jahrhundert etwa, der beschreibt ja, wo unterscheiden sich die Methoden des Bettgemachs, so heißen ja diese Sexualkunde, wo unterscheiden die sich denn? Wie kann man das sehen? Die einen, die wollen, dass man Schädigung vermeidet. Deswegen praktizieren sie das. Die anderen, die wollen wirklich allerlei Krankheiten heilen. Also wirklich auch heilen, dass dann auch, wie der Arzt Sun Simiao sagt, benutze den Beischaff als Medizin. Mhm. Ja. Die anderen, die wollen nur das Yin pflücken, also das Yin der Frau pflücken, weil der Yang, das Yin des Mannes ist ja schwach. Ne? Mhm. Die wollen das Yin pflücken der Frau, damit sein Yang bereichert wird, dass das Yang von ihm Nutzen hat und zur Erfüllung kommen kann. Deswegen praktizieren die anderen das. Und dann gibt es die anderen, die wollen einfach nur Langlebigkeit erreichen. Das ist so, dass Gohong sagt, deswegen praktizieren sie das. Aber worum geht es eigentlich? Bei den Sexualpraktiken geht es darum, auch medizinisch sein Jing zu nähren. Also Huan Jing heißt, sein Jing zurückzuführen und zu bereichern. Bunao, dass man sein Gehirn damit erfüllt, weil die Nieren, wissen wir ja, und das Knochenmark und das Gehirn sind ja quasi eine Einheit, wenn man will. Und indem man seine Nieren stärkt über diese Sexualpraktiken, dadurch stärkt man auch sein Gehirn, seine Wahrnehmung, man wird klarer im Kopf. So sollte eigentlich Sexualität gelebt werden. Und dann als dritte Kategorie der Schriften, das sind dann die Schriften, die eher von den Mönchen auch praktiziert wird, also wo es um die Kultivierung des inneren Elixiers geht. Wobei die natürlich dann auch, was Gohong dann beschrieben hat, auch, dass man seinen Jing zurückführt durch innere Praktiken, ob man das jetzt nun als Partner macht oder ob man das jetzt nun in der Meditation macht, das ist das Gleiche. Mhm. Dass man sein Jing zurückführt, um sein Gehirn auszubessern und quasi zur Erleuchtung zu kommen oder Transformation zu kommen, wie man es auch übersetzen möchte. Das ist die dritte Kategorie der Schriften. Und dann gehe ich mal gerade erstmal auf die medizinischen Schriften ein. Und die ersten sexuellen Handschriften, die überhaupt gefunden wurden, existieren, das sind die aus dem Mawangde-Grab, das 1974 in Changsha in Hunan, Provinz Hunan, gefunden wurde, und zwar von einem Prinzen. Uns ist das Grab ja bekannt mit der Lady Di, wo auch dieses Grabtuch ist, ne, mit der Hohn- und Porseele, ist ja einigen, die chinesische Medizin machen, sicherlich bekannt. Aber es gab eben auch ein Grab dieses Prinzen, wo dann Schriften aufbewahrt wurden. Da wurden eine alte Schrift von Lao Tzu gefunden, vom Buch der Wandlung, und es wurden medizinische Handschriften gefunden, die auch sehr magischen Charakter noch haben. Und unter diesen Schriften wurden eben auch Sexualhandschriften gefunden. Und da heißt es dann, die Vereinigung von Yin und Yang heißt eine zum Beispiel. Oder und das Dao, die Abhandlung über das höchste Dao unter dem Himmel zu erreichen. Da sieht man schon auch, wo der Beischlaf auch eigentlich der Gedanke hinführen soll. Auch das wird dort beschrieben. Und dann gibt es dann die nächste Handschrift, wäre die 10 Fragen. wo es dann auch um Sexualität geht. Wie lebt man das? Wie lebt man das so, dass man sich nicht veräußert? Mhm. Wie lebt man das so und dass vor allen Dingen beide Paare davon was haben auch? Das ist ganz wichtig noch in diesen frühen Schriften. Also da ist dieser konfuzianische Einfluss noch nicht so stark vorhanden, merkt man förmlich, ja, wie in den späteren Schriften, wo die Frau dann eher manchmal sogar benutzt wurde, ne? So die Gefahr darin lag, sag ich mal lieber. Und hier ist es wirklich noch, Frau und Mann sind eine Einheit, wie das Qing, also wie die Essenz von Frau und Mann zur Harmonie kommt. Das wird dort beschrieben und dann die nächste Schrift wäre das, was dann auch eher der alte Begriff für Qigong ist, Yangsheng, also das Nähren des Lebens. Wie wird über Sexualität oder über den Beischlaf, wie wird das Leben genährt? Das sind dann so konkrete auch Anweisungen, Bestellungen, wie man es vom Tantra kennt, Stellungen werden beschrieben, dann wird beschrieben wirklich Zyklen des Beischlafes, was von Master Johnson etwas erforscht wurde, das wussten die Chinesen also schon vor tausenden von Jahren. Wie die Frau vor allen Dingen, wie ist bei der Frau, wie die Frau, der Prozess bei der Frau ist beim Beischlaf. Das war ganz wichtig, um sich einzuschwingen miteinander. Der Mann sollte also nicht gleich kommen. Das ist dann durchgehend auch in den anderen Schriften, ob das die Handbücher sind, die medizinische Ausrichtung oder das innere Elixier betrifft, die Handschriften, immer auch die Frage, wie kann ich in Einheit mit der Frau kommen. Ja? Okay, das nächste wäre dann, was ja schon erwähnt wurde, Gohong, also dieser Arzt aus dem 4. Jahrhundert, da liegen in seinem Werk Baupoze, der Meister, der die Schlichtheit trägt, da liegen konkrete auch Anweisungen vor über Sexualität, über Beischlaf von zwischen Mann und Frau, wie das sich gestalten sollte, wie notwendig das auch für die Gesundheit ist. Das wurde ja erwähnt schon. Und eine wichtige Schrift ist auch die von Tamba Yasuyori. Das ist ein Japaner, der im 10. Jahrhundert gelebt hat und der Ishinpu heißt es auf Japanisch oder auf Chinesisch Ishinfang. Das sind die Methoden oder die Kernmethoden der Medizin. Da sind dann eben im 28. Band konkret auch, geht es nur um Sexualität. Das ist also fast wie eine eigene Fakultät der Sexualität. Schriften, die darum handeln, wo dann eben Schriften aufgezeigt werden von, mal ein Beispiel nehmen, die Jadekammer oder die Bedeutung der Jadekammer oder die Schrift der Sunü, also der reinen Frau oder der Jungfrau oder die Schrift der dunklen, der mysteriösen Frau. Da werden dann auch quasi medizinisch beschrieben oder also als medizinische beschrieben, wie Sexualität zu leben sei. Ja. Und weiterhin auch Baupuze wird noch erwähnt in diesem Band und dann eben auch Sun Zi Miao, ne, die 1000-Dukat-Formel werden erwähnt in diesem Band und bezeichnenderweise ist dieser Band, also das Ishinpo, ist ja quasi erstmal verschwunden lange Zeit. Also war in der kaiserlichen Bibliothek in Japan und ist dann von einem Chinesen wiederentdeckt. Also speziell diese Ishinpo schon, aber kannte man schon, aber diese Schrift um Sexualität, die hat dann ein Chinese wiederentdeckt Ende des 19. Jahrhunderts. Der hieß Yede Hui. Der hat die entdeckt und hat dann daraufhin das in China wieder lebendig gemacht, dass es in China auch Sexualkunde gab. Das ist ja lange verschwunden in China oder wurde im Untergrund nur gelebt. Ja? Und der hat dann durch dieses Ishinpo das auch wieder präsent gemacht, populär gemacht. Ja.
Also du meinst, dass das jetzt auch in den Schulen unterrichtet wird wieder?
Nein, aber dass es unter dem Volk besprochen wird, dass es als Literatur vorlag, ne? Dass das plötzlich auch Thema war. Der Auseinandersetzung. Was in den Schulen? In den Schulen wurden das war ja ein Umbruch des 20. Jahrhunderts, da wurden dann noch die Klassiker, konfuzianischen Klassiker, musste man auswendig kennen, um die Staatsprüfung zu bestehen und diese Sachen, aber nicht diese taoistischen Sachen. Das sind Dinge, die macht man zu Hause. Ja.
Also das zirkuliert sozusagen unter der Hand?
Das zirkuliert unter der Hand.
Ja. Und ist es auch so, dass die Mutter die Tochter einweist, bevor sie heiratet und der sicherlich. Vater den Sohn?
Sicherlich, ja. Sicherlich. Mhm. Aber auch, dass die Tochter ins blaue Loch geschmissen wird. Ne? Mhm. Dass das nicht alles so frei ist. Und weil Sexualität hat schon auch immer was mit Unzucht zu tun in China. Also es ist nicht so. Dadurch, dass es jetzt diese Schriften gäbe und auch viel, diese, man mag ja nur denken an die vielen. Man kann sich jetzt sicher pornografische Romane ja schon fast, die ganz alt sind und die lange überliefert sind. Ne? Und Die Hanne Frühauf hat das, glaube ich, mal erzählt, als er damals, als China sich so geöffnet hat, mit dem Zug von Hongkong nach China eingereist ist. Da hat er in Hongkong diese ich glaube, Traum der Roten Kammer hat er sich auf Chinesisch dort gekauft und ist dann im Zug von Festlandchinesen darauf angesprochen worden, weil in China war das verboten, diese Schrift. Und die haben 24 Stunden im Zug gesessen, haben sie sich diesen Roman angelesen, weil der war bekannt, jeder Chinese kannte den. Das war ungefähr wie so, man kennt es, aber man darf es nicht lesen. Ja?
Ach, ja. Aber das ist doch gar nicht so pornografisch.
Naja, für chinesische Verhältnisse schon, ja. Dieses Liebesleben, das Küssen, alles, was da beschrieben wird. Aha. Aber auch andere Romane, ja. Die durchaus auch pornografisch, sogar von einem buddhistischen Mönch, der geschrieben hat, das ist eigentlich, um zu zeigen, dass Sexualität was nicht Gutes ist, aber sehr pornografisch geschrieben hat. Ich weiß nicht, wie. Also, das ist Jinping Mei, was der Heiner früher auch meinte, ja. Die Goldene Vase heißt das, glaube ich. Nicht Traum der Roten Kammer, nicht. Jinping Mei war das, glaube ich, ja. Aber egal. Auf jeden Fall gilt das jetzt nicht zu ausufern, aber diese Schriften galten in China lange auch als verpönt und heute auch immer noch, wie soll man mit Sexualität umgehen, ja? Aber gut, dann gibt es noch, gehen wir weiter, also dieses Ishinpo von, diese, was in Japan, allerdings nicht auf Japanisch geschrieben, sondern auf Chinesisch geschrieben ist, ne? Das wurde dort verwahrt, diese Sexualhandschriften vom Ishinpo. Und dann Sun Simiao ist auch einer, ne? Der sehr auf die Sexuallehre, also der tangzeitliche Arzt, berühmte Sun Simiao, der hat auch viel über ein eigenes Kapitel über Sexualität geschrieben. Und dann, wenn wir jetzt nur als Beispiel für das innere Elixier nehmen, das ist dann eher, sagt dann Douglas Weil, eher in späterem Daoismus eher auch aufgetreten, das ist dann Sexualität als Möglichkeit der Transformation des Menschen genommen hat. Ne? Also das ist dann dieser Zhang Zhangfeng, dieser bekannte Taiji-Hero, der das Taiji gegründet haben soll, der im 13. Jahrhundert bis zum 15. gelebt haben soll, also uralt geworden sein soll. Und der hat eigene, dem werden zumindest Schriften zugeschrieben, sagen wir es mal lieber so, die Sexualhandbücher sind, wo es dann aber um die Transformation zum goldenen Elixier geht. Ne? Und wenn sich Mann und Frau vereinigen, die Kultivierung, er sagt, die Kultivierung zwischen Mann und Frau, um die Kraft des Geistes so zu transformieren, dass sie das goldene Elixier und das umfassende Dao erfährt. Das ist dann quasi die dritte Kategorie der Sexualhandschriften, wo es dann darum geht, ja. Was dann auch im Qigong eine große Rolle spielt,
ja. Ja, dann lass uns doch mal über Qigong sprechen. Ja. In welcher Weise wird denn Qigong oder nimmt Qigong diese Sexuallehren auf und kann dazu auch dann eben zur Erhaltung der Gesundheit eingesetzt werden?
Ja, ich würde mal viel lieber sagen, Sexuallehren als vielmehr, also was im modernen Qigong zumindest eine Rolle und was ich dann in Bedacher erfahren, in dieser Klinik für Qigong und chinesische Medizin erfahren hatte, wie geht man mit Sexualität um, ist eher die Frage. Nicht, wie werden die Sexualhandbücher, das ist eher kein Thema.
Okay.
Sondern, was aber beschrieben wird in den Sexualhandbüchern, dass man eben sein Jing zu transformieren hat, also seine Essenz zu transformieren hat, beim Mann natürlich materiell gesehen ist es ja das Sperma, aber Jing ist ja mehr als nur Sperma. Ist ja, diese Essenz ist ja mehr als nur Sperma. Sondern ist ja so eine Art Grundsubstanz in einem, die es zu transformieren gilt oder die im Körper transformiert wird zu etwas anderem. Ja, diese vorhimmlichen Essenzen, die nachhimmlichen Essenzen nur mal zu erwähnen. Und darum geht es dann eben auch im Qigong, gerade um diese vorhimmlichen Essenzen. Mhm. Und was mir da so aufgefallen ist jetzt, und das betrifft dann aber auch die mönchische oder mal sagen die daoistische Ausrichtung, diese Transformation hat was mit Sexualität zu tun. Ich hatte ja dann, als ich dann in Bedacher war, um mich erstmals in chinesische Medizin einweisen zu lassen. Ich wollte dolmetschen, wollte halt etwas mehr über die chinesische Medizin wissen, um auch besser dolmetschen zu können. Und deswegen bin ich dann dahin für ein Vierteljahr war das etwa und hatte dann so Privatunterricht von Professorin Lulia Fei und dem Professor Zhang Jianghe von Dr. Yang Yigong, habe ich schon erwähnt. Und Yang Yigong hatte mich dann in die chinesische Medizin, die Akupunktur, mehr eingewiesen. Professorin Lüliafee hatte dann mehr das Qigong, das Neyangong besprochen. Und Zhang Dianke hatte dann allgemein über die Prinzipien des Qigong, was da denn alles auch traditionell drin liegt, ne, besprochen. Und da war dann halt der Fall, dass sie nach einigen Monaten mir, Lüliafee, sie wollte mir dann das Nüze-Qigong, also das Frauen-Qigong mal zeigen. Ich war ja ganz unbedarft. Ich kannte ja China eigentlich nur sehr brüde und war dann auch ja in Klausur quasi als Mönch schon dort, mit mir beschäftigt und dem Qigong und der chinesischen Medizin. Und sie war halt auch unbedarft und hatte nicht mal eine Reaktion erwartet auf das, was sie mir dann zeigte. Sie saß dann also, ich muss halt erwähnen, wir waren halt gemeinsam in meinem Zimmer, da war mein Unterrichtsraum, wo meine Betten waren, da war eine Tafel dann auch und Stuhl, wie jetzt hier sitzt, mit dem Tisch und dann hat man dann so nebeneinander gesessen und dann wurde dann halt so unterrichtet, auch in meinem Zimmer. Und sie fing dann an, mir das Frauen-Qigong zu zeigen. Und mir sind die Augen rausgefallen. Ne? Ich wurde rot und ich war total, ich muss geklotzt haben wie ein Frosch. Ja? Weil sie fing dann an, plötzlich genüsslich erstmal zu schwingen. Und dann fing ihre Hand an Selbstmassage. Erstmal an den Brüsten genüsslich, dann bis runter in den Genitalbereich genüsslich. Und das mit so einer Wollust, dass ich nur noch klotzen konnte, ja? Als Ausländer. Aber was sie dann gemacht hatte, sie hat es dann irgendwie gemerkt, hat plötzlich aufgehört, wurde ganz strikt und hat gesagt, was glotzt du mich so an?
Okay.
Ja, was glotzt du mich so an? Dann hat gemerkt, dass, ja, und dann hat sie, seitdem ist sie vorsichtig, sie zeigt das nicht gar keinen Mann mehr, glaube ich, seitdem. Weil sie merkt, für sie war das, wir sind ja sehr freundschaftlich, auch heute noch sehr freundschaftlich. Und ich muss ihr ja danken, dass sie mir das überhaupt gezeigt hat, ja. Das war schon, dass es sowas gibt, das kannte ich ja nicht, ne? Die Selbstmassage ist ein Teil des Qigong, das darf man nicht unterschätzen. Ich mache auch sehr viel Selbstmassage mittlerweile. Diese Bauchmassage des Unsterblichen ist sehr gut. Mhm. Und das einen sehr regulierenden Effekt hat, gerade auch für die Frau. Brustmassage, wo das Mara-Meridian ja auch langläuft. Ne? Auch schon. Und dann Bauchmassage hat sie gemacht mit Schwingen, bis in den Genitalbereich hinein. Und das gehört dann aber, weiß ich heute auch, ist Teil zum etwa dieses aus dem 3. Jahrhundert kommenden Bauchmassage der Unsterblichen. Wo man eigentlich auch, wenn man ins Sitzen tut, in Schwingung kommt und dann auch bis in den Genitalbereich hinein massiert, weil das einen so regulierenden Effekt auf den Organismus hat. Ja. Aber da sah ich plötzlich, ja, irgendwas hat das auch mit Sexualität immer zu tun. Und dann der andere Vorfall war halt Professor Zhang Dianke, der mich dann in diese, was denn der kleine himmlische Kreislauf bedeutet, was damit zu tun hat. Und er sagte, ja, also weißt du, es ist ganz normal, dass man dann auch als Mann einen Steifen bekommt. Das gehört auch dazu. Die Yangkraft erwacht, darauf wartet man sogar. Es ist nur, und das wird ja dann auch in den, einige kennen ja diese Bildrolle aus dem daoistischen Kloster, also Wolkentempel, das Neijing-Tu, Abbild der inneren Leitbahn oder der inneren Betrachtung. Und da ist ja ein Embryo quasi dargestellt. Wenn man genauer hinsieht, also in der Berglandschaft, wenn man genauer hinsieht, sieht man unten einen Felsen. Man denkt, okay, Wasser, Felsen, wildes Wasser da unten. Zwei Kinder treten Tritolinos in den Kanal, die Wirbelsäule dann hochgehen, ja. Das Wasser. Und dann sieht man, wenn man aber genau hinsieht, einen irrigierten Penis mit irrigierten Hoden.
Das ist mir noch nie aufgefallen.
Ja, das ist aber dieses Symbolhafte in der chinesischen Kultur. Der plumpe Betrachter sieht erstmal nur mal, da sitzt ein Mönch, Laozi, da ist Berge, da ist eine Sonne, Mond, da ist Wasser unten, da ist eine Berglandschaft. Das sieht man erstmal nur. Und dann wird man darauf hingewiesen, das Embryo. Ah ja, dann sieht man auch das Embryo. Aber umso erfahrener man wird in diesen Techniken, umso mehr sieht man auch aus diesem Bild heraus. Und dann sieht man plötzlich, ah ja, da ist ein irrigierter Penis mit. Und das passiert bei diesem inneren Kreislauf. Deswegen hat dann Professor Zhang Dianke sich plötzlich im Gespräch auf mein Bett geschmissen, hat die Beine auseinandergenommen und sagt, komm, jetzt massieren wir unsere Hoden. Ich habe erstmal genauso geklotzt, ich wurde nicht ganz so rot, weil ich ein bisschen mehr gefeit war und dachte, okay, aber war doch recht verklemmt und verkrampft dabei. Ich glaube, es hatte so bei mir keine große Wirkung. Aber er sagte, ja, das gehört dazu. Und Er hat in Amerika, und das war vollkommen, er dachte, die Amerikaner wären sexuell so, doch so freizügige Kultur dort, alles wird besprochen, hat er in der Universität über den kleinen himmlischen Kreislauf, hat er das erwähnt, es ist normal, dass man steifen, das gehört auch dazu, dass man zur Erektion, auch bei der Frau, dass man zur Erektion kommt. Und dass die Zuhörerschaft plötzlich alle rot und peinlich betroffen wurden. Das war den gewundert. Wieso denn eigentlich, meint? Das ist doch was ganz Natürliches. So geht man dann mit Sexualität um. Das ist ja auch Sexualität. Es geht ja nicht nur ums Beischlaf oder wie kriegt man jemanden ins Bett. Das geht da gar nicht drum, sondern Sexualität geht darum, dass es eine transformierende Kraft ist, die man zu nutzen wissen sollte. Ja. So sagt ja dann auch der Arzt Sun Simyao, ne? Ich hatte ja erwähnt, dass er sagte, wenn man mit dem 68er-Motto, wenn man mit der gleichen pennt, gehört man nicht zum Establishment. Er sagt, wenn man nur mit einer Frau schläft, das reicht eigentlich gar nicht. Aber was er dann danach zusagt, hatte ich ja gar nicht erwähnt. Er sagt ja dann dazu, dass die Praktiken des Bettgemachs haben nichts damit zu tun, also ich zitiere, die Praktiken des Bettgemachs haben nichts damit zu tun, sich in seinen sexuellen Begierden zu verlieren oder sich prinzipienlos darin zu bequemen. Vielmehr geht es seine sexuellen Begierden zu zügeln, um sein Leben ausgedehnt zu nähren oder zu bereichern. Das ist der Sinn der Sexualpraktiken. Sie haben nichts mit der Gier nach Körperkräftigung zu tun, um sich den weiblichen Reizen hinzugeben, sagt er weiterhin, oder der Sinnesfreude wegen. Sie dienen der Vertreibung von Krankheiten. Und da ist er natürlich dieser zweiten Tradition, der medizinischen Tradition behaftet, der sagt, bei bestimmten Krankheiten sollte man einfach gut miteinander schlafen, dann geht das schon auch gut.
Bei welchen Krankheiten wäre das? Frage ich dich jetzt mal als Klinikerin.
Als Klinikerin. Ja, immer wenn es um Stagnation geht, emotionale Stagnation geht.
Ja, also bei meinen Kinderwunschfrauen sage ich auch, guter Sex wäre ihrem Anliegen förderlich, aber die sind meistens so erschöpft, dass es nicht geht.
Das ist, weil der gute Sex in unserem Kulturkreis immer damit gilt, sich zu veräußern. Ja. Und in diesen sexuellen Handschriften, was wird denn beschrieben? Das ist eigentlich gleich wie Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan ist eine Bewegung, die sehr sanft geschieht und die so geschieht, als würde man, wenn man die Form läuft, einen feinen Spinnfaden aufziehen, der sich nicht abbricht. Mhm. Und darin erfährt man quasi Ekstase. So ist es in den Sexualhandschriften beschrieben, letztendlich. Dass es nicht darum geht, einen guten Sex zu haben, in eine Explosion zu kommen, dann ist alles aus. Es geht darum, sich so verfeinert zu haben, also eigentlich auch in seinem Leben, sich so verfeinert zu haben, dass man dass man den Beischlaf als ausgleichend harmonisch empfindet. Und dass das Gefühl, dass dennoch ein Orgasmus erzielt wird, sogar noch vielleicht ein höherer Orgasmus erzielt wird, als wenn man sich nur veräußert mit Ejakulation etwa. Ne? Das sagen die Sexualhandschriften.
Welche Empfehlung würdest du einem Paar geben? Wie würden die, es ist ja auch ein Umdenkprozess.
Auf jeden Fall.
Womit könnten sie anfangen? Weil du hast ja im Teil 1 auch schon gesagt, solche Praktiken aus Büchern zu lernen, ist schwierig. Ja.
Ich meine, es müsste gepaart sein mit der Psychologie, mit der modernen Wissenschaft, also mit Psychologie. Mhm. Weil was doch auch oft hinderlich ist, dass man, gut, ich hatte auch diesen Patienten erwähnt mit dieser Akupunkturbehandlung, das hat ihm geholfen, aber er sagte, trotzdem verlangt es nicht nach seiner Frau, was ist da noch? Da ist noch was. Und ich denke, es geht dann eigentlich darum, auch um ein gutes Sexualleben zu haben, ist, gelernt zu haben, sich richtig miteinander auszutauschen, auch im Leben. Und das ist ja oft hinderlich, ja.
Also für Frauen kann ich das nur bestätigen, ja. Wenn sie nicht das Gefühl haben, dass ihr Partner auf sie eingeht, ihnen zuhört, dann sind die für Sex auch nicht so empfänglich. Ja.
Weil sie veräußern sich, weil man sich veräußert. Weil man sich veräußert, will man damit lieber nichts zu tun haben. Das ist ja im Unbewusst auch, ja, finde ich. Also gibt es so ein schönes Zitat von auch aus einer dieser Schriften von der Schamane Xian, vielleicht auch Schamanin, weil das Zeichen Schamane ist eigentlich Schamanin Xian, die sagt, das Yang, der Mann, kommt sehr schnell. Und die Frau braucht aber sehr lange, um sich das zu entwickeln. Und das muss aber ausgeglichen werden, damit das so ist. Ne? Und wir in unserer Kultur haben ja komm schnell, mach's, sei ein Mann, komm schnell. Auch überhaupt zur Erektion zu kommen, ist für manche Männer eine große Herausforderung, gerade wenn sie erschöpft sind. Es wird ja auch filmisch dargestellt, wenn einer nicht kann, was das für eine Blöße darstellt für den Mann. Ja. Und dass wir aber lernen, denke ich, auch durch die Sexualhandschrift, dass wir einen Impuls kriegen, lernen, damit mit Sexualität anders umzugehen. Auch in den Bildern, auch in den Filmen. Denn was mir auffällt beim Qigong, was machen wir denn? Wir arbeiten nicht umsonst mit Bildern. Wir versuchen uns umzukonditionieren mit Bildern. Dass wir etwa nicht Kriegsbilder in uns einsaugen ständig, sondern dass wir Bilder haben von Sonnenaufgang, Sonne, die in uns reinkommt, die uns wärmt, ein feines Lächeln, was uns löst, was uns die Erfahrung des Losgelassenseins wiedergibt. Und das merke ich ja auch in den Bildungsurlauben, wie viele Menschen so innerlich so angespannt sind, dass sie dieses auch Schwierigkeiten haben, nur zuzulassen. Aber wenn sie das zulassen, was das für eine, wie gesagt, oh, was ist jetzt mit mir passiert? Ich bin ja vollkommen, wie schön das doch alles jetzt ist. Ja? Das ist die Erfahrung der Schönheit. Und ich denke, das ist Aufgabe auch in der Sexualität, dass wir andere Bilder kreieren. Nicht diese Bilder, die wir von Filmen kennen. Hauptsache, der Sex ist so, dass man zum Orgasmus kommt, dass das Wichtigste sei. Ne? Und, sondern Bilder kreieren, die uns mehr, was ja dann auch Sunzemiao sagt und was die anderen auch immer sagen, dass wir uns selbst in unserer Wesenheit wieder erkennen können auch und nicht darum, es nicht darum geht, zu einem Blackout zu kommen, ne? Oder zu einem Höhepunkt zu kommen, wo alles veräußert wird.
Das ist ein schönes Bild.
Und das, ja, aber das ist ein Lernprozess, ob das ein Qigong ist und viel schwieriger in der Sexualität. Das ist ja, weil Sexualität, du weißt ja mit der Ausbildung, auch mit dem Essen, was das für Diskussionen gab.
Oh ja.
Essen und Sexualität ist das, was man am wenigsten verändern möchte, ja, weil man sich so intim da drin fühlt, ja.
Ja. Kannst du uns zum Schluss noch verraten, warum das für dich ein wichtiges Thema ist?
Ich war natürlich anfangs natürlich ganz auf, ich bin ja ganz China-orientiert, und als dann die ersten Sexualhandbücher kamen, fand ich das natürlich sehr interessant, aber ich bin vollkommen gescheitert, ja, muss ich sagen. Und dann fiel mir das mit dieser Qigong-Erfahrung auf, ne, wie Sexualität da immer mitschwingt. Und als ich dann durch Zufall dann eben auch diese Schriften von diesem Ishinpo kam, ne? Also dass es eben auch ein wichtiger Teil mal war in der chinesischen Medizin, bevor der Konfuzianismus Überhand genommen hat und das dann eher in den Untergrund, das eher so unter den Tischschriften wurden, aber dass das mal ein wichtiger Part für die chinesische Medizin war. Und da fragte ich mich, wie kommt das? Was war denn da so wichtig? Warum nimmt man das so wichtig? Ja. Und umso mehr ich mich dann mit beschäftigt hatte, dass es also auch nicht darum geht, wie man beischläft, das sind natürlich auch immer große Themen in diesen Schriften, sondern dass es da um was anderes geht als um den Beischlaf nur. Und da fand ich, da hat es mich natürlich gepackt, ne, und sagt, okay, wie geht das? Wie lernen wir wieder uns selbst zu finden, was Thema der chinesischen Medizin ist, was Thema des Qigong ist und was auch letztendlich Thema der Sexuallehre ist?
Das ist wunderschön, das so zu betrachten.
Ja. Das ist ja ist eigentlich unsere Aufgabe als Menschen überhaupt jetzt in unserer sehr unruhigen, katastrophalen Zeit, wie wo wir uns durch diese vielen schlimmen Dinge, die passieren, auch entäußern. Ja. Wie können wir uns wiederfinden trotzdem? Das war immer die Kernfrage. Xing, also diese Wesensnatur, wie finde ich zu dieser Wesensnatur zurück? Nicht, Beispiel, ein Freund von mir hat mit Zazen, schon lange, lange her, der ist jetzt sogar Zazen-Meister geworden, aber als er zuerst mit Zazen anfing, wurde er von seinem Meister gefragt, wer bist du? Und was er sagte, ich bin Taxifahrer. und der Meister dann immer wieder sagt, nein, wer bist du? Ja, ich bin Taxifahrer. Diese Bilder, was wir denn zu sein oder was wir sind, aber nicht unsere eigentliche Wesensnatur ausmachen. Und das war auch immer, die Frage in diesen Sexualhandbüchern. Ne? Wobei auch, muss man sagen, immer die Gefahr auch gesehen wurde des Missbrauchs. Und das muss man wirklich auch immer wieder im Auge behalten, dass es auch zu Missbrauchsfällen gab. Ja. Aber gut, das war mein Interesse und es erfüllt mich natürlich schon auch, sich damit auseinanderzusetzen, was Sexualität auch für mich dann zur Bedeutung hat. Ja. Ja.
Also ich danke dir vielmals für diese wirklich tiefen Einblicke in die Schriften. Also auch wie du es erzählst, ich war wirklich sehr fasziniert. Ich kann nicht sagen, dass ich jetzt wirklich viel mehr verstanden habe, aber dass es mich auf jeden Fall sehr nachdenklich gemacht hat, was du gesagt hast. Und ja, mal gucken, was noch so heranreift. Ich glaube aber schon, dass du ein paar Samen bei mir ausgesät hast.
Das hoffe ich,
ja. Und ich hoffe, dass es bei unseren Hörerinnen und Hörern auch so sein wird. Ganz lieb Dank.
Danke ich auch.